Und das ist jetzt sozusagen der Abschluss, Hebräer 13, die Verse 1 bis 9 und dann noch 15 und 16 werde ich uns lesen. Und auf die Frage hin, vielleicht kann man schon mal mitlesen, auf die Frage hin, wie gestalte ich ein christliches Zuhause? Oder wie gestalten wir ein christliches Zuhause? Auf diese Frage hin einfach mal zu lesen und nachher werde ich dann einzelne Verse herausgreifen und versuchen, da einiges uns mit auf den Weg zu geben. Also, der Hebräerbrief: hört nicht auf, einander als Brüder und Schwestern zu lieben. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn auf diese Weise haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Die Ehe soll von allen geachtet werden. Ihr dürft das Ehebett nicht durch Untreue beflecken, denn Gott wird alle verurteilen, die Unzucht treiben und Ehebruch begehen. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Gott hat doch gesagt: niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Wir dürfen also getrost sagen: der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts mehr. Was könnte ein Mensch mir schon tun? Haltet das Andenken der Gemeindeleiter lebendig, die euch in der Anfangszeit die Botschaft Gottes verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und wie sie gestorben sind. Folgt dem Beispiel, das sie euch mit ihrer Glaubenstreue gegeben haben. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und für alle Zeiten. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Gottes Gnade wird euch innerlich festmachen. Speisen können das nicht bewirken. Sie haben denen nichts genützt, die sich mit ihnen befassten. Durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lebenslage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihn preisen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Das sind die Opfer, an denen Gott gefallen hat. Also die Frage: wie gestalte ich ein christliches Zuhause? Und eigentlich ist es so mein Anliegen, dass wir wirklich so eine Sehnsucht empfinden und sagen: ja, wie schön ist das, so ein christliches Zuhause. Vielleicht hat manch einer von uns so auch ein Bild von einem christlichen Zuhause im Kopf, in Erinnerung, dass er sagt: ja, da war ich mal bei Leuten gewesen. Und das war einfach so schön. Und so schön möchte ich das eigentlich gerne auch haben. Ich habe so ein Zuhause erlebt und ich möchte das mal in drei Punkten eben entfalten, was mir dort begegnet ist. Erster Punkt, was ich erlebt habe: ein Haus mit offenen Türen. Es heißt ja gleich im zweiten Vers: vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Ich war etwa so 15, 16 Jahre alt, kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin an Jesus Christus. Und da bin ich eingeladen worden von einem jungen Ehepaar, Siegfried und Marlies Buß, in Butzbach eben, wo ich zu Hause war. Und sie haben mich eingeladen zu sich nach Hause, zusammen mit anderen jungen Leuten. Man kann sagen, vielleicht so etwas wie eine Art Hauskreis. Und dann saßen wir zunächst aber beim Abendbrot zusammen. Da gab es immer reichlich, ich kann mich noch erinnern, an die gute Leberwurst und an die Gurken. Und nach dem Abendbrot sind wir dann ins Wohnzimmer und haben uns über das ausgetauscht, was wir so in der vergangenen Woche in der Bibel gelesen haben. Und ich habe keine Ahnung mehr, wie das Wohnzimmer damals aussah, welche Farbe die Couchgarnitur hatte. Aber ich habe diese Erinnerung aufbewahrt, was für eine herzliche Atmosphäre dort herrschte. In der Wohnung dieser jungen Leute, in der Wohnung dieses jungen Ehepaars. Ein Haus mit offenen Türen. Und ich frage mich auch manchmal, oder ich sage mir manchmal: Mensch, wie schön wäre das, wenn auch mein Zuhause, unser Zuhause, die Häuser in unserer Gemeinde solch ein Ort wären. Ich weiß nicht, wer auch diese Sehnsucht verspürt und sagt: ja, wie schön wäre das, wenn wir solche Häuser hätten, so geprägt von einer herzlichen Atmosphäre, wo Gäste gerne kommen, wo Gastfreundschaft geübt wird. Und ich denke, klar, es gibt immer wieder, kennt jeder selber, Gründe, weswegen unsere Türen verschlossen bleiben. unsere Herzen verschlossen bleiben. Und darum strecken wir uns aus und auch heute Morgen die Möglichkeit, sich einfach danach auszustrecken, zu sagen, Jesus, ich wünschte mir, unser Zuhause wäre so ein Zuhause, das von offenen Türen geprägt wäre. Und sich auszustrecken und zunächst einmal Jesus selbst die Tür zu öffnen, Jesus selbst in unser Herz hineinzulassen und ihn uns lieben zu lassen, damit auch wir diese Sehnsucht in uns verspüren, danach Türen aufzutun und Leute einzuladen. Ein Haus mit offenen Türen, das ist so ein Punkt, wie ich ein christliches Zuhause gestalten kann. Es ist keine Frage der Finanzen. Damals diese jungen Leute, die hatten nicht viel Geld. Es ist keine Frage der Wohnungseinrichtung. Das war damals eine sehr einfache Einrichtung gewesen. Es war schlicht und einfach eine Frage des Herzens. Der Hebräerbrief geht noch ein bisschen weiter. Der fasst das Zuhause nicht nur so, dass er sagt, hier, denkt an eure eigenen vier Wände. Finde ich ganz interessant, dass er das Zuhause weiterfasst. Vers 3 heißt es ja, denkt an die Gefangenen, als ob ihr selbst mit ihnen im Gefängnis wärt. Und denkt an die Misshandelten, als ob ihr die Misshandlungen am eigenen Leib spüren würdet. Nicht wahr? Das Zuhause hat ja auch so ein bisschen die Gefahr, trägt sie in sich, dass man sagt, ach, bei uns zu Hause ist es wunderschön. Der Hebräerbrief sagt aber, das Zuhause von Christen, das ist nicht abgeschottet. Also es hat offene Türen, aber wir gucken auch über diese offene Tür hinaus. Und den Hebräern damals oder den Empfängern dieses Hebräerbriefs, denen wurde das so nahegelegt. Denkt auch an die Gefangenen, denkt an die Misshandelten. Ich hatte das an den letzten Sonntagen immer mal wieder erwähnt. Das war die Zeit, in denen die Christen, die Gemeinde dort auch verfolgt worden ist. Es gab eben Gefangene, es gab Misshandelte. Vielleicht ist das nicht ganz unsere Erfahrung hier in unserem Umfeld, obwohl die Welt ist uns ja sehr nahe gekommen. Also wir hören von Volker und Heidi Lotz, die in Ecuador sind, und das ist auch kein reiches Land. Wir hören durch unsere Missionare hier und da eben, wie es in der Welt zugeht. Ich habe in den letzten Wochen mal wieder zu dem Buch gegriffen von Adrian Plass. Das habe ich geschenkt bekommen. Oliver Müller war so nett, mir das zu schenken. Ein Buch von World Vision. Ja, ich glaube schon. Oder deine Frau. Und ich weiß nicht, wer Adrian Plass kennt. Ein englischer Schriftsteller. Der hat eine Menge humorvoller Bücher geschrieben über die Gemeinde. Und also ein Mann mit viel, viel Humor. Aber dieses Buch, was ich jetzt im Moment lese, das ist nun ganz das Gegenteil. Es beschreibt schlicht und einfach seine Reise nach Afrika. Er hat dort mit World Vision verschiedene Einrichtungen besucht und ja, Schreckliches gesehen. Eben Gefangene gesehen, Misshandelte gesehen. Und die Frage hat sich ihm eben auch gestellt, wo endet mein Zuhause? Endet mein Zuhause an der Haustür, endet mein Zuhause an der Gartentür oder wo endet eigentlich mein Zuhause? Und das hat, er hat dann aus dieser ganzen Unruhe heraus dieses Buch geschrieben, auch weil er gesehen hat, mit wie wenig Mitteln man da so vieles in Afrika bewirken kann. Ich mache mal ein bisschen Werbung für World Vision. Also World Vision sagt, mit einem Euro am Tag kann man einem Kind in Afrika Ausbildung, Gesundheitsvorsorge oder Gesundheitssorge schenken. Einem Euro kann man ihm sofort eine ganz andere Lebenssituation schenken. Und ja, mich lässt das auch nicht los. Und vielleicht geht's uns ja auch so, dass wir sagen, Mensch, ja, ich habe das auch schon vor Augen gehabt. Vielleicht hat schon der ein oder andere von uns auch mit dem Gedanken gespielt, solch eine Kinderpatenschaft zu übernehmen. Vielleicht ist ja diese kommende Woche der Zeitpunkt da, zu sagen, doch, jetzt mache ich das fest. Ich lasse Jesus da an dieser Stelle zu mir reden. Ich habe in dieser Woche nochmal geguckt bei Lukas, da hat Jesus was ganz, ganz, ich sag's mal auf Neudeutsch, Krasses gesagt. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Das klingt bei Lukas im Kapitel 16 so. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Und er hat ihn nicht interessiert, er lag nämlich vor seinem Haustor. Und das ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir jetzt sagen, ich muss was irgendwie tun. Es geht letztlich darum, dass ich meine Tür öffne, meine Herzenstür öffne. Und diese Barmherzigkeit, die Leidenschaft, die Jesus hat für die, die in Not sind, dass das auch meine Not wird. Und dann kann es sich jeder auch von Gott zeigen lassen, wo er wie seine Türen öffnet oder auch, da kommen wir gleich noch dazu, auch seinen Geldbeutel öffnet. Jedenfalls, was Afrika anbelangt, kann man sagen, dass man mit so wenig so viel bewirken kann. Wie gestalte ich ein christliches Zuhause? Ein Haus mit offenen Türen. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Das war der erste Punkt. Mein zweiter Punkt, ein Haus der Zufriedenheit. Die Ehe soll geachtet werden, sagt der Hebräerbrief. Seid nicht hinter dem Geld her. Nicht wahr? Das sind das siebte und das achte Gebot aus den zehn Geboten. Und ein christliches Zuhause wird auch das widerspiegeln, dass diese beiden Gebote, das siebte und das achte Gebot, geachtet werden, beachtet werden. Damals war das für mich auch, ja, so etwas Neues zu sehen. Einfach, wie geht so ein junges Ehepaar miteinander um? Wie zufrieden sind die? Und so findet man Vorbilder, ja, dass man sagt, Mensch, ich hätte es auch gerne so. Ich hätte auch gerne, vielleicht sagt das ja auch einer heute Morgen, ich hätte auch gerne so ein Haus, ein Zuhause der Zufriedenheit. Weiß nicht, wer das von uns so sagen könnte. Ja, ich bin mit meiner Ehe zufrieden. Ich bin sowas von zufrieden. Ich würde es gerne mal irgendwo weiter sagen. Ich traue mich vielleicht nur nicht, wie zufrieden ich mit meiner Ehe bin. Und wo sind die unter uns, die sagen können, ach, mit dem Geld, ich bin da so zufrieden. Ich bin da sowas von zufrieden mit meinem Geld. Ein Haus der Zufriedenheit. Und wenn das so nicht ist, wenn du nicht mit deiner Ehe zufrieden bist, nicht mit deinem Geld zufrieden bist, dann auch da sagt der Hebräerbrief, wag's doch mal, vertrau dich einmal diesem Gott an. Der kann. Hebräer 13,5 sagt, Gott hat doch gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Ich sage das mal so ganz bewusst für die Männer, die vielleicht sagen, das sind doch eigentlich die zwei größten Sachen, die wir im Leben erreichen können. Viele Frauen und viel Geld. Ja? Und sich dann zu beschränken, zu sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin mit meiner Frau zufrieden, ich bin mit meinem Gehalt zufrieden. Und darauf zu vertrauen, dass Gott sagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Wow, oder? Ich spüre so in mir auch da die Sehnsucht zu sagen, ja, wie wäre das? Mein Zuhause ist geprägt von der Zufriedenheit. Zufriedenheit in der Ehe, Zufriedenheit mit dem Geld. Es gibt für Männer, ich weiß, ich habe nie viele Eheratgeber gelesen. Also man kann das auch, denke ich, als Frau hören, was ich jetzt sage, aber ich spreche mal die Männer an. Ich habe nie viele Eheratgeber gelesen. Ich habe mal einen gelesen, das ist bei mir hängen geblieben, hatte ich schon als Student gelesen. Da war meine Frau noch nicht im Blick, aber da stand was drin, das konnte ich mir merken. Da hatte ein alter Pastor geschrieben, du musst dich vor allem fragen, wenn du deine Frau heiratest, ob du sie auch noch lieben willst, wenn sie alt und runzlig geworden ist. Ja, und das hat die richtige Perspektive gegeben. Männer werden ja immer wieder in Versuchung geführt durch das, was sie vor Augen haben. Ich mache gute Erfahrungen, also auch was das Internet anbelangt, damit, dass man sich mit jemand anders kurz schließt. Es gibt, ich sag das mal hier, X3-Watch, ja, für all die Männer, die mit dem Internet zu tun haben. X3-Watch, das ist also Englisch auch, X und dann 3-Watch, ein Wort, geschrieben. Das hilft, das sendet all die Seiten, die du anschaust, zu deinem Freund oder es kann auch gerne dein irgendjemand sein, den du nicht so gut leiden kannst, der hat dann einen Einblick über das, was du dir alles im Internet anguckst. Also das habe ich gemerkt, das hilft, ja, dass man so eine Kontrollfunktion einbaut. Und sage ich mal den Männern, nächstes Jahr wird noch was getan für Ehen in Deutschland. Es gibt zum ersten Mal eine Woche der Ehe. Im Februar. Ganz viele Organisationen in Deutschland haben sich zusammengetan und gesagt, wir wollen wieder Werbung machen für die Ehe. dass wirklich auch die junge Generation sagt, Mensch, wie toll wäre das, wie schön wäre das, wenn ich glücklich verheiratet wäre. Wie schön wäre das, wenn ich eine glückliche Familie hätte. Finde ich eine klasse Sache. Anfang Februar wird es diese Woche der Ehe geben. Es klingt allerdings etwas englischer, Marriage Week. Und ich sage, ja, das ist doch gut. Ja, ich denke mal, wenn wir nicht zufrieden sind mit unserem Auto, dann bringen wir es in die Werkstatt. Alle zwei Jahre wird es zum TÜV gebracht. Machen wir das auch mit unserer Ehe? Dass wir sagen, wenn wir nicht zufrieden sind mit der Ehe, bringen wir es auch in die Werkstatt? Oder lassen wir alle zwei Jahre mal so einen TÜV laufen, um zu schauen, wie zufrieden sind wir noch? Und Ehe und Geld, das hängt ja oft zusammen. Und das ist ja nicht so, dass die Bibel gegen das Geld wäre. Das heißt ja, ich habe es schon erwähnt, seid nicht hinter dem Geld her. Die Bibel ist, und da ist sie sehr deutlich, sie ist gegen Geldgier. Und wie oft scheitern gerade auch in Ehen oder auch in Familien die Zufriedenheit eben daran, dass man dem anderen vorwirft, du kannst nicht richtig mit dem Geld haushalten. Die Bibel gibt da ja einen Hinweis und sagt, wie können wir das im Umgang mit dem Geld lernen? Und das hat mich auch als junger Mensch schon gepackt, diese Aufforderung in der Bibel, 10% des Einkommens der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Ich denke, dass das ein guter Anfang ist für die Frage nach dem christlichen Umgang mit Geld. Der Zehnte hat mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass das Geld, was ich verdiene, nicht unbedingt das Geld ist, was ich verdient hätte. Und mit dieser 10%-Regel, das hat mich auch immer schon fasziniert, kann ich anfangen, wenn ich Taschengeld bekomme. Das sind halt 10%, 10% von 10 Euro. Oder ich kann diese 10%-Regel immer noch anwenden, wenn ich schon ein gutes Gehalt habe. Dann sind 10% immer noch die 10%. Und bei alledem zu sagen, das könnte mich doch in die Zufriedenheit führen. Gott sagt, gerade auch was den zehnten Teil meines Einkommens anbelangt, da sagt Gott, probier das mal aus. Ja, man muss mal beim Propheten Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, nachlesen, dass Gott sagt, probiert das doch mal aus. Testet mal. Bringt mal den Zehnten zu mir in den Tempel und dann lasst mal schauen, ob ich nicht euch besonders segne, ob es nicht ein besonders gutes Jahr der Ernte wird, ob ihr nicht dann wirklich zufrieden werdet. Könnte das der Weg Gottes sein, dass Zufriedenheit genau dann in unsere Häuser kommt, wenn ich mich auf diese 9/10 beschränke? Könnte es sein, dass Zufriedenheit in meine Ehe kommt, wenn ich mich auf meine Frau beschränke? Ein Haus der Zufriedenheit. Wie gestalte ich ein christliches Zuhause? Dritter Punkt noch, den ich aus diesem Text aus Hebräer 13 entnehme. Ein Haus der guten Gedanken. Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Ist zum Beispiel eines, wo der Hebräerbrief sagt hier, was ist eigentlich in deinen Gedanken? Ich komme nochmal zurück auf dieses junge Ehepaar in Butzbach, wo ich da als 15-, 16-Jähriger eingeladen worden bin. Das war für mich eine ganz merkwürdige Erfahrung. Im Wohnzimmer hatten die einen Zeitschriftenständer, das kannte ich wohl, und da lagen auch Zeitschriften drin, kannte ich auch, aber diese Zeitschriften, denen fehlte das Titelblatt. Und vielleicht kann sich der eine oder andere denken, warum das Titelblatt fehlte, weil die Titelblätter waren oft genug so gestaltet, auch damals schon, dass man sich dafür hat vielleicht schämen müssen. Und dieses junge Ehepaar hat gesagt, nein, das muss keiner sich antun, das müssen wir uns nicht angucken, weg damit. Was gucken wir uns an? Was liegt bei uns rum? Was steht bei uns in den Regalen? Das war schon letzten Sonntag so meine Frage gewesen. Was liegt da bei uns im Zeitschriftenständer? Ich hatte es eben schon gesagt. Was schauen wir uns im Internet an? Was im Fernsehen? Lasst euch nicht durch alle möglichen fremden Lehren verführen. Es ist eben nicht gleichgültig, womit wir unsere Gedanken füllen. Ich weiß auch nicht, wenn die Leute zu uns nach Hause kommen, was nehmen sie wahr? Was nehmen sie wahr? Nehmen sie etwas wahr davon, dass Jesus der ist, dem wir Raum geben wollen in unserem Leben, um unser Leben zu gestalten? Oder nehmen sie ganz anderes wahr, wenn sie zu uns nach Hause kämen? Lasst euch nicht verführen. Der Epheserbrief der sagt in diesem Zusammenhang was ganz Ähnliches, was auch hier der Hebräerbrief sagt. Der Hebräerbrief sagt ja, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu Jesus bekennen und ihn preisen. Der Epheserbrief sagt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und spielt Christus dem Herrn von ganzem Herzen. Ein Zuhause, ein christliches Zuhause, geprägt einfach von Lobliedern, von Jesusliedern, von Liedern der Hoffnung, von Liedern der Liebe und von Liedern des Glaubens. Wäre das nicht schön, wenn unser Zuhause so geprägt wäre, dass das erklingen würde? Und wie das prägt, Musik prägt ungemein. Und ich glaube, dass Musik die Kraft hat, auch ein ganzes Haus zu prägen. Im Positiven wie im Negativen. Und dann sagt der Hebräerbrief eben auch, wir wollen uns mit unserem Beten zu ihm bekennen. Und ein christliches Zuhause, ein Haus der guten Gedanken, heißt das nicht auch ein Haus des Dankens? Also ich habe das so kennengelernt, dass man vor Tisch betet. Wobei ich sagen muss, meine Großmutter, da habe ich es als erstes kennengelernt. Sonntags, wenn wir bei ihr zu Besuch waren, vor dem Mittagessen, wurde gedankt. Aber man kann ja nicht nur fürs Essen danken. Man kann doch auch mal danken für die eigene Frau, für den eigenen Mann, für die Kinder, für die Enkelkinder. Und so ein Zuhause zu einem Haus der guten Gedanken machen. Wie gesagt, vielleicht gehören wir alle zu denen, die sagen, ja, wir sehnen uns nach solch einem christlichen Zuhause, einem Zuhause der offenen Türen, ein Zuhause der guten Gedanken, ein Zuhause, in dem Gott selbst wirkt und damit auch Zufriedenheit schenkt. Und der erste Schritt wird immer sein, zu erkennen, ich kann dieses gute Zuhause gar nicht selber schaffen, aber ich kann es schaffen, wenn Jesus Christus mein Leben gestaltet. Wenn ich ihn in mein Lebenshaus einziehen lasse, dann wird sich dieses Haus mehr und mehr davon prägen lassen, von dem Jesus geprägt war. Und dann werden die Türen aufgehen, dann wird Zufriedenheit einkehren und ich werde mehr und mehr von guten Gedanken erfüllt sein. Ich sehne mich immer noch nach solch einem christlichen Zuhause und ich weiß, dass Jesus Christus die Kraft hat, selbst mit mir solch ein christliches Zuhause zu gestalten.